Also ich bin Insektenforscher und das heißt, dass ich Insekten faszinierend finde. Also ich möchte einfach wissen, was Insekten machen, wovon sie sich ernähren, wovon sie leben, welche Lebensräume Insekten brauchen, wie Insekten miteinander wechselwirken. Und das ist unser Hauptthema, ist eigentlich Insekten in ihrer Wechselwirkung mit ihrer Umwelt oder auch mit Pflanzen oder mit anderen Insekten zu verstehen. Und dafür muss man natürlich unglaublich viel genau hingucken, was Insekten ausmacht. Also wir müssen Insekten präparieren, wir gucken Insekten mikroskopisch an, wir versuchen Insekten chemisch zu verstehen, also in ihrer chemischen Zusammensetzung. Was für Gifte haben Insekten, um sich zu wehren, zum Beispiel gegen Fraßfeinde wie Vögel oder andere Insekten? Wie kommunizieren Insekten? Das sind oft Duftstoffe zum Beispiel, die da eine wichtige Rolle spielen. Wie schützen sich Insekten in ihrer Austrocknung? Also Insekten verlieren über die Haut sehr viel Wasser zum Beispiel, wenn es trocken ist und wenn es warm ist. Und dafür haben sie eine Wachsschicht auf der Oberfläche und die ist unterschiedlich zusammengesetzt, je nachdem wie gestresst solche Insekten in ihren Lebensräumen sind. Und all das versuchen wir zusammenzubasteln und eigentlich wie so ein Puzzle jedes Insekt, jede Insektenart zu verstehen, jede Population von verschiedenen Insekten in verschiedenen Lebensräumen zu verstehen und am Ende natürlich möglichst viele Arten auch zu verstehen. Auch erstmal in ihrem Grundlagenverständnis, was macht Insekten aus, wie wechselwirken sie, aber auch was ihre Gefährdung natürlich angeht. Und das ist ja ein ganz aktuelles Thema zu verstehen eigentlich, warum gehen Insekten so dramatisch zurück, was ja für jeden mittlerweile auch sichtbar ist. Warum haben wir viel weniger Schmetterlinge als noch vor etlichen Jahren? Und was sind die Faktoren, die das verursachen? Und das ist natürlich dann auch das Grundlagenverständnis für Insekten, aber auch genau diese Bedrohung von Insekten, diesen Aspekt, wie wir Insekten eigentlich schützen können, das geht Hand in Hand, um das Ganze zu verstehen und Lebensräume zu verstehen. Warum gibt es so viele Arten, die miteinander zusammenleben oder die sich gegenseitig fressen und so weiter? Warum haben wir so viele Arten in einem Lebensraum und wie funktioniert so ein Ökosystem, was ja ziemlich komplex ist erstmal? Was können wir eigentlich tun, um Insekten zu schützen? Das geht Hand in Hand letztendlich. Die meisten Pflanzenarten sind auf Insekten angewiesen und brauchen Insekten als Bestäuber. Und wenn man als Bestäuber an Bestäuber denkt, dann denkt man als Laie immer an Honigbienen. Und vielleicht noch ein paar andere, die da auf Blüten sitzen. Aber das sind hunderte von Arten. Allein Bienen, Wildbienen, wir haben über 500 Arten Wildbienen in Deutschland und Tausende weltweit. Dann kommen noch Wespen dazu, es kommen Käfer hinzu, es kommen Schmetterlinge hinzu. Die meisten Bestäuberarten sind sogar Fliegen. Also da gibt es Schwebfliegen, es gibt viele andere Fliegenfamilien, die alle auf Blüten sitzen und bestäuben und den Pollen von Blüte zu Blüte übertragen. Und die wichtige Bestäuber sind, und für unterschiedliche Pflanzen sind unterschiedliche Bestäuber wichtig. Bei unterschiedlichen Wetterbedingungen hat man unterschiedliche Bestäuber und das ist alles etwas, was die Honigbiene zum Beispiel alleine nicht leisten kann. Der Abbau von Kuhfladen, das ist ein sehr schönes Beispiel, wo man das auch sehr deutlich eigentlich sieht. Der Abbau von Kuhfladen auf einer Weide funktioniert eigentlich durch das Zusammenspiel vieler verschiedener Arten. Das sind Käferarten, das sind Fliegen beteiligt und die bauen den Kuhfladen letztendlich in die Erde ein. Und nur wenn die Artenvielfalt groß genug ist, passiert das auch. Und passiert das in großen Mengen und passiert das auch in so einem Ausmaß, dass die Kuhfladen letztendlich wieder in den Boden eingebaut werden, den Pflanzen zur Verfügung stehen. Ansonsten haben wir ein Problem und die Kuhfladen bleiben auf der Weide liegen und wir sehen im Prinzip, dass da irgendwas in dem Ökosystem nicht funktioniert. Das führt am Ende sogar dazu, dass man Systeme hat, die ausgemergelt sind, wo die Pflanzen nicht mehr wachsen und so weiter. Das hat man in Australien zum Beispiel gesehen, wo man die Kühe eingeführt hat, aber keine Dunkelkäfer hatte, die geeignet waren, die Kuhfladen abzubauen. Das sind so die Leistungen, wo man die Insekten wirklich wertschätzen kann, weil wenn sie diese Ökosystemleistungen wirklich bringen, die für uns auch sichtbar sind und auch wichtig sind. Und wenn Insekten fehlen, und dann ist eben die Biomasse der Insekten auch wichtig, also dass es einfach viele sind, die diese großen Mengen dann auch zum Beispiel an Kuhfladen abbauen, diese großen Mengen von Blüten bestäuben, Streuabbau oder Kontrolle von Insekten, wenn einzelne Insekten zum Beispiel eine Schädlingspopulation ausbilden und Überhand nehmen, dann gibt es natürlich Räuber oder kleine Parasiten, die das Ganze kontrollieren und in Schach halten. Und da ist immer wieder das Wechselspiel von vielen Arten, aber auch einer großen Masse von Insekten wichtig. Ansonsten funktionieren die Systeme nicht. Auch das erkennt und sieht, welche Rolle Insekten in diesem Verborgenen spielen. Grundsätzlich ist es so, das ist eins auch der Themen, die wir detailliert erforschen, diese Dunkelkäfer oder Mistkäfer, die sich um den Abbau von Säugetierdung kümmern oder Säugetierkot in allen Systemen, aber eben auch auf Weiden, wo das in großen Mengen anfällt. Da geht es darum, dass die diesen Dung unterschiedlich nutzen. Und es gibt Käfer, das sind vor allem die größeren Arten, die es sehr, sehr tief auch in den Boden eingraben, um dann ihre Larven daran aufzuziehen und sich entwickeln zu lassen, die auch vor anderen Käfern zu schützen. Also das ist ein Konkurrenzkampf, dass Käfer sich gegenseitig sozusagen den Dung streitig machen und dann möglichst für sich eine kleine Höhle bauen und dann abgeschottet von allen anderen da ihre Eier drauflegen und dann entwickeln sich da die Käferlarven. Das ist in Bodentiefen bis zum halben Meter oder tiefer sogar findet das statt bei großen Arten. Andere bauen es nur in geringe Tiefen. Und insgesamt wird durch verschiedene Arten dieser Kuhfladen oder andere Dunghaufen sehr gut im System Boden verteilt. Also verschiedene Arten übernehmen da verschiedene Grabetiefen. Und es kommt eben zur Verteilung von solchen Fladen, aber auch mit den darin enthaltenen Samen. Und das ist bei vielen Tieren wichtig, dass sie auch gleichzeitig den Samen mit ausscheiden. Und diese für die Reproduktion von Pflanzen oder für die Verbreitung von Pflanzen wichtige Funktionen übernehmen. Das übernehmen dann die Mistkäfer gleich mit, indem sie diesen Samen mit dem Dung eingraben und dann auch zur Keimungsrate von solchen Samen beitragen können. Bei allen Haustieren des Menschen sind wir medizinisch mittlerweile so weit, dass wir die sehr stark behandeln. Das fängt bei Haustieren an. Das ist natürlich in der Landwirtschaft, bei Kühen, Schafen, Pferden eine ganz, ganz wichtige Tierpflege, die man macht, dass man Tiere gegen Krankheiten behandelt und diese Wurmkuren zum Beispiel verabreicht oder Antibiotika verabreicht, um zur Gesundheit dieser Tiere beizutragen. Oft weiß man nicht, dass man damit enorme Probleme schafft. Und die Probleme zeigen sich ganz deutlich zum Beispiel in der Zusammensetzung des Dungs. Wenn Tiere dann diese Medizin wieder ausscheiden, über Urin, aber auch über Dung, dann sind diese Substanzen alle noch enthalten. Und da gibt es zum Beispiel Wurmkur, die sehr, sehr häufig verabreicht wird in hohen Konzentrationen, finden sich alle im Kuhfladen wieder und die Dungkäfer und die Fliegen sterben daran. Die können sich nicht entwickeln als Larven daran. Es sind nur wenige Arten, die eigentlich einigermaßen resistent sind gegen diese Gifte. Das sind Gifte, die sich dann im gesamten System Kuhweide verteilen oder mit Schafen dann in auch Ökosysteme getragen werden und eigentlich zu einer großen Vergiftung eigentlich dieser Ökosysteme beitragen, was dann letztendlich dazu führt, dass diese Kuhfladen nicht mehr abgebaut werden. Das Eingraben von Kuhfladen in den Boden führt auch zum Beispiel zu einer Auflockerung von Böden. Das heißt, diese Aktivität von Organismen im Boden, da gehören Regenwürmer auch dazu, die auch zum Beispiel Kuhfladen mit abbauen und von unten sozusagen nach den Kuhfladen bearbeiten und die auch am Ende natürlich in den gesamten Böden eine wichtige Rolle spielen, aber auch die Mistkäfer, die den Dung nach unten graben, das ist eine Auflockerung von Böden, die natürlich dieser ganzen Verdichtung von Böden entgegenwirkt. Das heißt, wir haben natürlich in landwirtschaftlichen Systemen eine starke Bodenverdichtung, oft sehr stark, die Boden sind nicht gut durchlüftet. Das schadet auch dem Pflanzenwachstum. Die Bodenorganismen sind es letztendlich, die wichtig sind und auch in ihrer ganzen Artenvielfalt wichtig sind, um die Böden so gut zu durchlüften, dass am Ende auch eine produktivere Landwirtschaft dabei rauskommt. Also das sind wichtige Elemente, die wir nicht so stark stören sollten durch Giftigkeit, durch Bodenverdichtung und durch andere Prozesse, dass wir das System Boden durcheinander bringen. Das ist ein enorm wichtiger Bestandteil von Ökosystemen, von natürlichen Ökosystem genauso wie bei landwirtschaftlichen Ökosystemen, was enorm gefährdet sein kann durch die Giftigkeit, durch auch Pestizide, die wir verabreichen, durch extreme Austrocknung von Systemen. Also das sind wichtige Prozesse, die erhalten werden müssen, ansonsten funktioniert das ganze System nicht, die aber im Dunkeln stattfinden und die vielen Leuten nicht bewusst sind, weil das alles, was im Boden stattfindet, das sehen wir nicht oben. Wir sehen es eigentlich nur, wenn es nicht funktioniert. Das ist ein bisschen das Problem, dass wir Systeme sehen, die nicht funktionieren, wenn die Kuhfladen liegen bleiben zum Beispiel. Aber wir sehen nicht die wirkliche Funktion von solchen Systemen, während sie stattfindet. In der gesamten Bundesrepublik verteilt in verschiedenen Regionen, da sind wir in Nordostdeutschland und in der Schwäbischen Alb und im Hainich-Nationalpark zum Beispiel aktiv. Und wir haben mit sehr vielen Universitäten zusammen in Deutschland und den Nachbarländern ein Projekt begonnen vor 10 Jahren nunmehr, wo wir ganz intensiv 150 Wälder und 150 Grünländer untersuchen. Das heißt, jeder, der zu bestimmten Themen beitragen kann, sei es ein Botaniker oder ein Mikrobiologe, der sich mit Bakterien beschäftigt und so weiter, die gehen alle auf dieselben Flächen, untersuchen immer den bestimmten Aspekt dieses Ökosystems. Und in dem Zusammenspiel dieser verschiedenen Unis, die dann alles zusammenarbeiten und ihre Ergebnisse teilen, versuchen wir zu verstehen, wie solche Ökosysteme funktionieren. Das sind bei uns vor allem Wälder und das sind auch viele landwirtschaftlich geprägte Grünländer, die dann eine ganz wichtige Rolle spielen, die auch für die Artenvielfalt hier in Deutschland eine wichtige Rolle spielen, wo wir einen Großteil der Insektenarten dann auch finden oder einen Großteil der Vogelarten finden. Wir versuchen zu verstehen, wie der Mensch diese Systeme beeinflusst. Also in dem Fall im Wald haben wir eine Nutzung natürlich des Holzes, die kann intensiv sein, die kann aber auch dazu führen, dass man nur einzelne Hölzer entnimmt und dann eigentlich eher einen sehr urtümlichen Wald hat. Man kann das Totholz entfernen, man kann Totholz lassen. Da gibt es unterschiedliche Kulturen natürlich, auch bei den Förstern. Also normalerweise hätte man einen durch Buchen dominierten Wald, Mischwald, der eigentlich vor allem aus Laubwald besteht. Das wird unterschiedlich stark beeinflusst und wir wollen einfach verstehen, wie diese unterschiedliche Beeinflussung dann die Vielfalt von Arten und auch die Prozesse, die in den Ökosystemen stattfinden, wie Dungabbau, Bestäubung, Fraßschäden an Pflanzen und so weiter, dieses ganze System eigentlich zu verstehen, von allen Seiten zu beleuchten, um dann auch das Ausmaß dieser Eingriffe zu verstehen. Im Grünland sind das dann Wiesen und Weiden, die wir untersuchen. Und da sind wir auch auf 150 Flächen unterwegs und versuchen genau zu verstehen, welche Insektenarten kommen da wo vor, wovon leben die, was ist deren Biologie. Welche Maßnahmen der Landwirtschaft und sowas führen auch zum Rückgang der Insekten in diesen Grünländern. Und da ist zum Beispiel in Grünland dann der wichtigste Faktor bei Insekten die Maat. Je häufiger ich eine Fläche mähe, desto weniger Insekten habe ich. Und da können wir haben Flächen, die werden bis zu 4 oder 5 Mal sogar gemäht und intensiv gedüngt, sodass man einen hohen Ertrag dann bekommt und dann auch die Kühe zum Beispiel im Stall damit versorgen kann mit einer großen Ernte. Das ist auch aus landwirtschaftlicher Sicht sinnvoll, natürlich einen hohen Ertrag zu erzielen. Was wir dann aber sehen, dass das insbesondere die Maat für Insekten fatal ist. Die Mähmaschinen sind immer effizienter geworden, die Maschinen sind sehr viel schneller geworden. Wir haben von der urtümlich so einer Balkenmäher-Maat mittlerweile überall Kreiselmäher, selbst im städtischen Bereich, wenn wir Grünflächen pflegen, das sind Kreiselmäher und Kreiselmäher sind für Insekten tödlich. Das überleben die allerwenigsten Insekten. Wenn die in so ein Kreiselmäher geraten und dann noch maschinell weiterbearbeitet werden zu solchen Heuballen, werden die im Prinzip geschreddert und gepresst. Und die Insekten, die da nicht so unmittelbar fliehen können, sind dann sofort im Prinzip in diesen Heuballen enthalten, als tote Biomasse. Und die fehlen dann natürlich auf den Wiesen. Das heißt, was wir dann nach der Maat auf den Wiesen sehen, sind im Prinzip Insekten, die dann wieder neu besiedeln. Aber von den dort vorhandenen Insekten ist nach der Maat nicht viel übrig. Und das ist aber auch das, was jeder im Garten im Prinzip erfahren kann. Also Maat von Grünland ist für Insekten tödlich. Die werden geschreddert. Um zu allgemeinen Aussagen zu kommen, müssen wir viele Flächen nehmen, um dann statistisch zu zeigen, wie wichtig ist der Faktor Maat, wie wichtig ist das die Entnahme von Holz zum Beispiel, weil das über viele Flächen hinweg gehen muss. Das heißt, es ist ein ziemlicher Aufwand von vielen Personen, die daran beteiligt sind, sowohl in den Flächen, das heißt, da gehen wir raus mit dem Kescher und da wird dann immer wieder mit derselben Methode zum Beispiel die Insekten gefangen. Oder wir haben Fallenmethoden zum Beispiel, die wir dann immer wieder neu aussetzen und lernen müssen. Bei den Mistkäferuntersuchungen zum Beispiel, da haben wir Dung von verschiedenen Tierarten, die wir in so einen Teebeutel hängen. Dann hängen die über so einen Joghurtbecher, der in den Boden eingegraben ist. Und die Käfer werden angelockt durch den Duft des Dungs, also den Geruch, der für uns unangenehm ist, aber für die hochattraktiv. Kommen dann von Weitem angeflogen und landen dann in dieser eingegrabenen Falle. Und die müssen wir dann natürlich regelmäßig lernen und uns anschauen, welche Arten dann eben in diesem System vorhanden sind und das auf vielen, vielen Flächen. Also sehr aufwendig, hinterher in der Nachbearbeitung auch aufwendig. Das heißt, wir haben diese Insekten, müssen die präparieren, wir müssen die genau bestimmen und Insekten unterscheiden sich ja in nur vielen Feinheiten, die man erstmal gar nicht auf den ersten Blick erkennt. Also wenn ich wissen will, zum Beispiel um welche Art Mistkäfer es sich handelt, muss ich ganz genau hingucken. Ich muss mir Beine genau angucken, ich muss mir Borsten genau angucken, Strukturen auf der Oberfläche genau angucken. Das sind für bestimmte Arten nur Experten, die das auch können. Wir haben 100 Mistkäferarten allein in Deutschland. Die zu unterscheiden ist also ein enormer Aufwand, was dann dazu kommt, nachdem ich sozusagen die Flächen besammelt habe und mit viel Aufwand in diese verschiedenen Ökosysteme gefahren bin, muss man hinterher noch sehr aufwendig versuchen zu bestimmen, was man da eigentlich gesammelt hat. Am Ende wollen wir natürlich wissen, welche Rolle spielt denn jede Art. Man versucht natürlich auch zu vermitteln, warum das so faszinierend ist. Also warum, ich meine, wir sind ja nicht nur nüchterne Naturwissenschaftler, sondern wir sind ja mit einer Begeisterung eigentlich auch dabei und versuchen eigentlich herauszufinden, wie so ein komplexes System funktionieren kann. Oder warum solche Arten irgendwie wichtig sind, die teilweise ja auch sogar seltene Arten sind und trotzdem eine wichtige Rolle spielen. Also was gar nicht so offensichtlich ist. Dass Honigbienen wichtig sind, das weiß jeder. Dass aber dann die Vielzahl von verschiedenen Arten so wichtig ist, um diese Bestäubungsleistung zum Beispiel zu erbringen, weiß nicht jeder. Und da sind viele Arten, die erstmal vielleicht auch faszinierend aussehen, die eine ganz tolle Lebensgeschichte haben. Also jede Art hat ja eine ganz andere Lebensgeschichte und bringt auch ganz andere Funktionen mit ins Spiel. Und diese Faszination davon zu vermitteln, das ist natürlich dann auch wirklich unsere Aufgabe, weil für Laien sieht das erstmal so aus, ja, da kommen Forscher auf die Wiesen oder in die Wälder und töten Insekten. Und was machen die denn da? Warum tragen die jetzt zum Insektensterben bei? Aber das ist in einem Ausmaß natürlich, das überhaupt nicht vergleichbar ist, was man unbewusst letztendlich beim Mähen von Rasen macht oder wenn man mit einem Auto durch die Landschaft fährt. Also das sind keine enormen Mengen für das Ökosystem, die wir da entnehmen. Das geht alles Hand in Hand letztendlich und das merkt man natürlich vor allem, wenn man mit Leuten kommuniziert, wie Bürgern, die neugierig sind und fragen einfach, was wir da machen oder auch die Landwirte, die auch die Flächen zur Verfügung stellen, auf denen wir da arbeiten und auch Förster sind da involviert. Wir waren neulich zum Beispiel im Odenwald unterwegs und haben mit einem Landwirt auch verschiedene Flächen untersucht. Dieser Landwirt war sich sehr bewusst über die Thematik und hat versucht, Flächen auch ein bisschen aus der Nutzung herauszunehmen, um Insekten auch so einen Rückzugsort zu ermöglichen. Und wir sollten doch mal überprüfen, ob sich das gelohnt hat, dass er da zum Beispiel sehr, sehr spät mäht. Er hat uns auch geschildert, wie er jetzt also ganz, wie er auch dann mit diesem Heu, dass das spät geerntet wird, umgehen kann. Das kann man an Pferde verfüttern. Der ist auf uns zugekommen, der wollte wissen, ob sich das lohnt, solche Maßnahmen zu machen. Und er hat uns mit einer Begeisterung erzählt, wie er jetzt unter seinen Heuballen eine riesige Zahl von Mistkäfern gefunden hat, die dort überwintern zum Beispiel und sowas. Also das ist tatsächlich so, dass Leute uns einfach auch von berichten, einfach von diesen Phänomenen, die sie beobachten. Und wir versuchen dann irgendwie eine Antwort parat zu haben oder manchmal wissen wir natürlich auch selber nicht, warum das so stattfindet. Und das ist einfach so ein Austausch, der Spaß macht. Also da steckt man sich gegenseitig eigentlich an mit seiner Beobachtung und seinen Begeisterungen und das war alles auf so einer tollen Wiese, die der Bauer auch wirklich sehr gut gepflegt hat. Ja. Also diese Ansätze mit Randstreifen und Blühstreifen und sowas dem Insektensterben entgegenzuwirken, ist sicherlich gut. Das ist erstmal sind das natürlich auch an Stellen, wo das Bewusstsein dann auch erhöht wird, dass diese Flächen wichtig sind, weil es ist ja fast unbemerkt letztendlich aus der Landschaft verschwunden. Also wir haben uns daran gewöhnt, dass es weniger Unkräuter gibt, auch in Äckern und so weiter und diese Randstreifen immer weiter dezimiert werden. Und natürlich muss man da mit Förderprogrammen dagegen wirken und auch die Landwirte entlohnen dafür, dass sie solche Flächen aus der Nutzung rausnehmen und für Bienen und für Schmetterlinge und für andere Insekten dann auch solche Lebensräume schaffen. Das ist bei Weitem nicht ausreichend. Das sind natürlich kleine Steinchen, die man da malt, aber wenn wir von riesigen Flächen reden, dann reden wir natürlich erstmal von der Landwirtschaft insgesamt natürlich, die Flächen, die weiterhin genutzt werden müssen zur Ernährung. Wir reden aber von riesigen Randstreifen an Straßen, an Dämmen zum Beispiel entlang des Rheins oder auch Grünflächen im städtischen Bereich und im Siedlungsbereich. Das sind riesige Flächen, die meines Erachtens viel zu stark sind. Dezimiert und genutzt werden, also zum Beispiel viel zu häufig gemäht, früh gemäht zum Beispiel, sodass wir da eigentlich überhaupt gar keine Blühvielfalt und am Ende auch keine große Insektenvielfalt zulassen. Und das sind Flächen, die müssen wir nicht nutzen. Dass wir aber solche Grünstreifen zum Beispiel als Zierrasen angefangen, aber auch als Randbegleitung von Straßen und so weiter, das sind enorme Flächen, die da zusammenkommen, die könnten wir eigentlich so nutzen, dass sie insektenfreundlich sind, dass wir da viele Arten zulassen. Und das sind große Gebiete, die man mit wenig Aufwand, sagen wir mal, so erhalten könnte, dass sie auch den Populationen von Insekten viel bringen und auch vielen anderen Tierarten tatsächlich als Lebensraum dienen können. Das wird nicht von jedem auch gerne angenommen, wenn man Unkräuter hat und kein Zierrasen zum Beispiel. Das fängt ja im Garten an, wo man auch sehr viel toleranter sein könnte und sehr viel mehr zulassen könnte an Wildnis und an Natur. Was für ein Leitbild haben wir eigentlich an Straßenrändern und an großen Flächen, die Gemeinde eigentlich pflegt und so weiter. Und da, das Umdenken findet auch langsam statt, aber es ist vielleicht noch nicht ausreichend. Was einem oft nicht ganz so bewusst ist, wenn man sich nicht mit dem Thema wirklich intensiv beschäftigt, ist, warum ist die Artenvielfalt eigentlich so wichtig? Warum brauchen wir so viele verschiedene Arten, die ja oft sich sehr, sehr ähnlich sehen zum Beispiel und sehr, vielleicht auch sogar ähnliche Funktionen erfüllen im Ökosystem? Und was ist der Mehrwert? Verschiedene Arten zum Beispiel zu unterschiedlichen Bedingungen arbeiten, also einige sind trocken, tolerant, andere sind auch bei Wind draußen und so weiter. Das ist ja das, was die Artenvielfalt wirklich ausmacht, dass jede Art dann doch seine eigene Lebensgeschichte hat und unterschiedlich reagiert. Und dieses System ist viel weniger anfällig, das Ökosystem ist viel weniger anfällig, wenn viele Arten diese Funktionen, zum Beispiel Bestäubung, Dungabbau, Streuabbau, Holzzersetzung und so weiter leisten. Innerhalb von Arten gibt es natürlich auch eine Vielfalt. Es gibt eine Vielfalt von verschiedenen Genotypen, sagen wir, also wenn sie genetisch unterschiedlich ausgestattet sind, verschiedene Individuen. Es gibt Männchen und Weibchen, die unterscheiden sich enorm in ihren Tätigkeiten und was sie im Ökosystem leisten. Es ist letztlich ein Lebenswesen mit einer eigenen Geschichte. Und genauso wie Menschen sich stark unterscheiden in dem, was sie tun, ist es auch bei Insekten, bei Individuen einer Art so. Und auch die Vielfalt von unterschiedlichen Formen innerhalb einer Art ist wichtig für das Überleben eines Systems, weil es gibt Individuen, die sind besser angepasst für bestimmte Bedingungen. Andere sind weniger störungsanfällig bei anderen Bedingungen. Und die Leistung sozusagen insgesamt wird sich auch erhöhen, wenn man eine hohe Vielfalt innerhalb der Art hat. Und das ist so ein Prozess, den wir erst beginnen, überhaupt zu verstehen. Die Erwärmung hier in Deutschland ist vor allem ja im Winter auch spürbar. Die Winter sind sehr viel milder. Die Sommer sind heißer und trockener geworden. Und genau diese Veränderungen haben auch dazu geführt, dass viele Arten, die eher aus dem Mittelmeerraum zum Beispiel kommen oder sogar noch weiter südlich beheimatet waren, mittlerweile bei uns sichtbar sind. Dazu gehören auch Schädlinge wie einzelne Moskitos oder Mücken, die auch Krankheiten übertragen können. Dann sind zum Teil die Krankheiten auch schon nachgerückt. Also wir haben uns Probleme geschaffen dadurch, dass die Bedingungen sich sehr, sehr rapide und sehr schnell ändern. Und wir haben viele Arten, die jetzt neu hier beheimatet sind. Viele davon sind interessant, harmlos. Wir haben jetzt zum Beispiel die kanadische Kiefernwanze oder Zapfenwanze, die überall jetzt in die Häuser vordringt. Eigentlich ein interessanter Gast, der jetzt keinen großen Schaden verursacht, außer dass er eben an den Nadelbäumen saugt. Die hat sich massenhaft verbreitet. Das haben viele wahrscheinlich schon gemerkt, dass plötzlich größere Wanzen irgendwie an den Fenstern sitzen mit solchen kleinen Ruderfüßchen hinten und so weiter. Das wird sehr stark wahrgenommen. Es gibt viele Schabenarten, also das sind, oder Kakerlaken könnte man sie auch nennen, die jetzt neu dazugekommen sind, die erst seit wenigen Jahren hier sind. Das sind alles Profiteure der Erwärmung. Die milderen Winter vor allem sind es, die Arten jetzt nicht mehr begrenzen in ihrem Vorkommen. Teilweise sind das aber eben auch problematische Arten, die jetzt tatsächlich auch zum Beispiel in der Landwirtschaft dann eben große Schäden verursachen können oder in Haushaltsschäden verursachen können und so weiter. Was uns oft entgegenkommt, ist das Argument, naja, wir schimpfen immer auf die Landwirtschaft. Ich möchte auf gar keinen Fall über die Landwirte schimpfen, weil es geht nicht darum, dass dieser Berufszweig irgendwie diskreditiert wird. Das sind natürlich alles Menschen, die natürlich aus unterschiedlichen Interessen handeln, aber die natürlich am Ende natürlich auch unsere Ernährungsgrundlage stellen. Wir sind als Konsumenten diejenigen, die das Ganze steuern. Und da passiert so viel, Das schockiert mich eigentlich. Wenn ich sage, die Landwirtschaft ist eines der Hauptprobleme zum Beispiel für Insektenrückgang, das liegt einfach an dieser enormen Fläche, an dieser hohen Produktivität und am Ende an dem Produkt, was wir im Supermarkt kaufen. Wenn wir das billigste Fleisch kaufen, dann dürfen wir uns nicht wundern, dass die Landwirtschaft sozusagen so agiert, wie sie jetzt gerade agiert, nämlich also alles andere als artenschutzfreundlich, sondern eigentlich auf maximalen Profit ausgeht. Die stehen auch in der Konkurrenz. Ich möchte den Landwirten eigentlich nichts vorwerfen. Sondern am Ende müssen wir uns als Konsument wirklich der Produkte fragen, wie weit entfernt sind wir eigentlich schon von den Produkten, irgendwas zu kaufen, wo wir gar keinen Bezug zu mehr haben. Wir sehen ja gar nicht, wie ein Tier geschlachtet wird. Und da wird dann ganz viel unbewusst einfach konsumiert und gekauft. Diese enorme Fleischmenge, die wir zum Beispiel konsumieren, über 60 Kilo im Jahr. Völlig unnötig, das haben wir vor etlichen Jahrzehnten, war das ein Bruchteil dessen. Da war Fleisch noch was Besonderes, das wurde auch mehr wertgeschätzt, würde ich sagen, als heute. Heute wird das einfach konsumiert. Und wir sollten uns als Konsumenten nicht wundern, dass die Landschaft so ist, wie sie ist und dass die Landwirtschaft so hochgradig intensiviert wurde, wie sie ist. Und das möchte ich den Landwirten als allerletztes vorwerfen.